Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Ja, ich hätte noch eine Frage an euch, die mir aufgekommen ist, über die wir früher vor Ewigkeiten mal geredet haben, und zwar die Rolle von Musik, dass Musik ja auch irgendwie, wenn man in Gemeinde geht und so eine größere Rolle spielt und auch Musik machen, ja, also für die Gemeinde, die da natürlich auch singen, muss auch sagen, also wenn ich jetzt mal in Gottesdienst gehe, traue ich mich kaum zu singen, weil ich halt fast nie singe, das hat sich wirklich geändert bei mir, aber auch dieses selber Musik machen, habt ihr beide halt in Gemeinde früher gemacht, habt ihr jetzt manchmal noch Gelegenheiten oder wie geht ihr damit um, so selber Musik machen?
Ich würde das voll gerne machen, aber ich merke, es gibt gar kein, also ich glaube, jetzt gerade würde ich mich auch ganz komisch, ich würde ganz anders rangehen heute, wenn ich in der Gemeinde jetzt so Lobpreis machen würde. Ich glaube, ich hätte mittlerweile auch kein Problem mehr damit. Ich könnte es mir je nach Gemeinde unterschiedlich vorstellen. Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die Art von Musik, die ich Lust hätte zu machen, also wirklich Pop-Rock-Musik, die würde sehr in die Gemeinden passen, in die ich theologisch keinen Bock mehr habe zu gehen. Es hat sich damals, war das schon so, dass ich gemerkt habe, so, mir fehlt die progressive Freikirche. Ich habe sie nach wie vor nicht, ich habe sie nach wie vor nicht entdeckt. Ich habe das Gefühl, es gibt sie nach wie vor nicht so richtig. Mhm. Und dementsprechend, zu Ostern, jetzt gab es Orgelmusik. Habe selten genug Orgelmusik in meinem Leben gehört, dass ich es mal wieder beeindruckend fand und irgendwie ganz cool fand. Und die Lieder auch, glaube ich, immer schon noch ganz cool finde. Also ich merke nach wie vor, es ist was mich bewegt. Das selber machen ist dann vielleicht einfach schwierig. Aber wie vermisst du das oder wie ist dein Bezug dazu?
Ja, also ich vermisse das Singen auf jeden Fall und dieses so eben in Gemeinschaft sein und miteinander singen, ohne was voneinander zu wollen. Also ich finde, es gibt wenig Räume, die wir haben, wo wir so zusammen sind, ohne aufeinander reagieren zu müssen oder irgendwie so. Ich glaube, diese Art Musik würde für mich aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionieren in Freikirchen, weil sich, glaube ich, mein Musikgeschmack verändert hat oder meine Hörgewohnheiten verändert haben. Ich mit den Texten richtig arg aneinander gerate, das merke ich immer wieder, wenn ich dann mal in einen Gottesdienst stolpere, dann halte ich ganz oft viele Dinge sogar aus, aber die Lieder nicht mehr. Ich halte die Texte nicht aus. Das ist mir jetzt wirklich, ich habe es zweimal erlebt in zwei völlig unterschiedlichen christlichen Kontexten, wo mich das richtig aufgebracht hat, weil die so oft so verallgemeinernd sind und etwas über diesen Gott und diesen Glauben versprechen, wo ich so denke, das kann doch nicht wahr sein, dass hier irgendwie 40 Leute sitzen und das singen. Ich meine, wir haben alle eine Lebenserfahrung, die uns sagt, das stimmt einfach nicht. Also da, das geht tatsächlich gar nicht mehr, leider. Und gleichzeitig ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich seit einem Jahr Klavierunterricht nehme und Improvisation endlich lerne. Und das war immer was ich bei ganz vielen beneidet habe, dass sie das so können. Und ich bin halt, weil ich klassisch Klavier gelernt habe, relativ eingeschränkt auf dem Klavier. Und habe jetzt gerade innerlich gedacht, vielleicht habe ich mir da irgendwie so ein anderes Fenster aufgemacht, wo halt Musik irgendwie was von mir ausdrücken kann. Aber es ist nicht mehr über Gesang, leider.
Wie kam's? Ja, einfach aus Spaß an der Musik, oder?
Ja,
wie?
Also ich habe eine dreimonatige Auszeit genommen und hatte schon vorher länger mal überlegt, dass ich eigentlich gerne Improvisation noch lernen möchte. So, habe ja ein Klavier zu Hause, ein sehr schönes. Und habe aber nie jemanden gefunden, der das lehrt. Also man findet eigentlich, ich habe es wirklich probiert, aber die meisten bringen einem einfach nur Klavierlernen bei. Aber niemand so weiter drüber. Und dann habe ich bei uns im Edeka einen Aushang gefunden. Hing einfach ein Aushang, auch Improvisation, der wohnt bei mir um die Ecke. Perfekt. Ich glaube, der findet das auch total lustig, weil er natürlich den meisten einfach Klavierspielen beibringt. Und der ist total, beim ersten Mal hat er gesagt, ja, jetzt musst du aber auch was Klassisches spielen. Und dann habe ich hier so ein Präludium von Bach und so gespielt, was ich noch konnte. Und da war er total fasziniert, weil er halt eigentlich nur improvisiert und so super schwer hat, so vom Platz zu spielen. Genau, und da gehe ich jetzt immer so alle 2-3 Wochen zu meinem Klavierunterricht.
Geil.
Total und habe so ein bisschen angefangen, neu für mich nochmal das Klavier zu entdecken. Genau, das ist das eine. Und das andere, was mir gerade eingefallen ist, dass ich mir die Art des gemeinsamen Musikmachens auf einer anderen Art zurückgeholt habe. Und zwar, jetzt wird's ein bisschen spirituell vielleicht oder
Teesegesänge.
Nein, ganz anders. Ich gehe Wellen tanzen.
Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Eure Gesichter sagen mir, ihr wisst nicht, was es ist und ihr verpasst etwas wirklich, wirklich Gutes. Ich glaube, Menschen aus der Körperarbeit kennen das, Körpertherapie, Körperarbeit, da kommt es auch her. Das heißt, Ich bin Teil einer Gruppe, einer Telegram-Gruppe möchte man fast nicht sagen. Aber da sagt einfach irgendjemand hier am so und so vielten Samstag, da im Park gibt es wieder Wellentanzen. Dann bringt diese Person eine große Box mit. Es kommen irgendwie 10 bis 12 Personen, die sich mehr oder weniger kennen. Und die Person, die das ausruft, die bereitet Musikstücke vor, die in Form einer Welle stattfinden. Das heißt, man tanzt so eine Stunde bis anderthalb. Und die Musik baut sich auf. Also es fängt ganz ruhig an, wird doller, 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 bis es halt wie so eine Welle so ganz oben ist und dann baut es wieder runter. Und in dieser Zeit hast du eigentlich miteinander keinen Kontakt. Was ich an dieser Gruppe sehr, sehr mag, ist, dass es wie so ein unausgesprochenes Verständnis darüber gibt, wie man miteinander umgeht. Man spricht meistens am Anfang kurz, es gibt so eine kurze Kreisrunde, wo jede Person manchmal einfach nur sagt, wie es ihr gerade geht oder den Namen sagt, dass man so einen kurzen Kontakt hat. Aber ich liebe wirklich sehr den ganz doll achtsamen Umgang, dass ich weiß, ich habe da absolut meinen Raum und ich bin in Gemeinschaft. Wir tanzen alle, aber niemand will was von mir. Und wenn ich nur in meiner kleinen Ecke da tanze, dann ist das auch völlig egal. Und du wirst nicht beobachtet und gar nichts. Und das ist, also das kann ich wirklich nur sagen, das tut so unglaublich gut. Ich sag manchmal, ist das wie, als würde sowas in mir wieder einrasten nach dieser Stunde, wo ich so denke, jetzt ist wieder was angekommen in mir. Genau, also das liebe ich wirklich sehr und das ist für mich wie so eine kleine, wie so ein kleiner Ersatz.
Das klingt total faszinierend.
Ja. Und es klingt jetzt wirklich wild, aber das ist, findet in Halle nee, tatsächlich.
Ich kann total nachvollziehen, wo das anregt.
Wenn du doch hörst, wo das stattfindet, finde ich, klingt das wild. Es gibt in Halle einen relativ kleinen versteckten Park und da gibt es eine Blutbuche. Ein wirklich wunderschöner Baum. Und da findet es dann statt. Und das ist manchmal auch ganz schön, weil da halt Leute auch vorbeilaufen und man hat, ich weiß noch bei dem einen Mal, das waren wirklich Menschen, wo ich das Gefühl hatte, die würden jetzt nicht mittanzen, die haben aber auch nicht gegafft, sondern die haben das wie genossen. Einfach da auf einer Bank zu sitzen und dabei zu sein und Menschen beim Tanzen zuzugucken. Das war jetzt wirklich sehr schön. Kann ich sehr empfehlen, wenn mal jemand drüber stolpert, es gibt Wellentanz, dann mal ausprobieren.
Ich folge einem Instagram-Kanal, der sich mit Broadcast sozusagen allgemein Geschehen beschäftigt. Also da geht es ganz viel um so gutes Fails und alles Lustiges aus dem Bereich von Broadcasting. Und erstaunlicherweise spielen dort Kirchen und Freikirchen und also Megachurches eine große Rolle, weil die halt mittlerweile so hochgejazzt sind und so hoch sind, also in der Produktion, dass die halt auch wirklich so mit Kameras und allem halt wie Shows, wie Konzerte halt produziert sind, nur natürlich jede Woche. Und unglaublich auch kreativ sein müssen, um das halt ehrenamtlich auch stemmen zu können. Das heißt, was Leute so machen und sowas. Und dadurch spielt da relativ viel Freikirchen-Content eine Rolle. Und dann auch mal in den Kommentaren darunter sozusagen. Mhm. Und dadurch bekomme ich dann immer diese Videos, wo es natürlich dann eigentlich darum geht, wie toll die Kamerafahrt XY war, reingespült. Aber was ich sehe, ist halt diese Lobpreistexte, die dann da mit und diese Band und sowas. Und zum einen immer merke so, das ist halt also musikalisch wahnsinnig langweilig. Und zum anderen merke, oh, es ist halt textlich auch wirklich komplett egal. Also es ist einfach so, wenn ich dann gehe ich in den Ostergottesdienst und dann gibt es da halt Lieder, die sind ausgesucht, also wie in der Freikirche, wo auch hat sich der Pastor, also der Prediger oder die Predigerin hingesetzt und hat sich überlegt, welche Lieder suche ich denn rauspassend zum, hätte ich gerne, oder die Lobpreisleitung, wie auch immer, der Kantor, wie auch immer, ne? Da gibt es ja immer eine Rolle. Irgendwie haben die im Zusammenspiel gesagt, da die Lieder passen zu dem Thema. Aber in der Freikirche war das halt am Ende immer Oh Happy Day gefühlt, weil Ostern, Oh Happy Day, so hey. Und das ist dann quasi die Tiefe der theologischen Auseinandersetzung dieser Lieder. Und da ist dann so, da hast du dann halt 500 Lieder in diesem Liederbuch und dann suchen die halt genau die raus, die das und dann passt das und das hat wirklich inhaltlich Sinn und so. Und dann merkst du so, ja, krass, ne, das kann halt auch christliche Kirchenmusik sein.
Ja.
Und das ist dann schon doch sehr, der Kontrast ist schon sehr, sehr groß.
Es gibt auch einfach echt zu wenig verschiedene Lieder, die auf das Kirchenjahr so zugeschnitten sind bei so klassischer Lobpreismusik. Also,
ja. Und die bleibt eben häufig wirklich bei sehr oberflächlichen Aussagen stehen. Und die traut sich auch nicht so richtig, das hatten wir damals schon immer wieder, die traut sich nicht so richtig Teil von der Welt zu sein. Ich war letztes Jahr in einem Gottesdienst, in einem freikirchlichen, oder war es vor 2 Jahren? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall irgendwann, es war in einer Zeit, als die Welt ganz schön verrückt gespielt hat und man dachte, boah, da draußen geht ja ganz schön die Hölle hin, heiß und her. Da gehe ich jetzt in einen Gottesdienst, da wird das ja bestimmt eine Rolle spielen und wir werden darauf eingehen, dass da draußen echt Menschen leiden. Und ich bin in diesem Gottesdienst gewesen und dachte, scheinbar gehen wir nicht darauf ein. Und auch irgendwie in den ganzen Themen und sowas. Und ich hatte das Gefühl so, ja, dass da draußen, was da draußen außerhalb dieser Mauern passiert, ist wirklich, wird komplett wegignoriert hier. Das wird irgendwie in keiner Form, es wird auch nicht darauf eingegangen im Sinne von, wir wollen, also es wird auch nicht kommuniziert, dass das jetzt, dass wir heute hier einen sicheren Raum schaffen wollen, für die, wo wir mal sagen wollen, wir wollen uns auf was anderes fokussieren. Nee, es ist einfach quasi, es ist einfach, dieser Gottesdienst hätte auch 2015 stattfinden können oder halt 2025. Und ob da beim Gaza gerade Streifen was passiert, ob da in der Ukraine was passiert oder ob in welchem Bundesland wir sind und was hier, dass hier vielleicht demnächst Wahlen sind, all diese Dinge, die Menschen wahrscheinlich in ihrem Alltag beschäftigen, dass Menschen ihre Jobs verlieren, dass Menschen nichts. Die Welt da draußen ist uns egal. Und ich habe gemerkt, das fasst für mich halt, das, dann bewegt mich das aber auch nicht. Mhm. Also was bewegt mich, ein Lobpreislied, was nichts mit meinem Leben zu tun hat? Mhm. Also ich kann doch nicht so, ich kann doch nicht so sehr die Welt ignorieren, dass ich das gleiche Lied singe, wie ich seit, was ich seit 10, 20 Jahren singe, dem gleichen Inhalt. Also da muss ich schon innerlich ganz schön Yoga machen und mich verbiegen, damit ich an den Punkt ankomme und sagen, nein, aber Gott ist ja immer gut und Gott ist ja der war, der ist und kommen wird. Deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass ich ein Lied singe, was gar nicht reflektiert, was mein Leben ausmacht, außerhalb dieser anderthalb Stunden hier. Also wenn man selber, wo ich gemerkt habe, wenn ich selber quasi innerlich so eine Argumentation fahren muss, um das zu mich zu rechtfertigen, was ich singe, dann, also dann stimmt was nicht in dem Gottesdienst. Aber es ging scheinbar nur mir so, oder die anderen haben auch nicht, ich habe nicht drüber geredet, die anderen haben nicht drüber geredet, aber deswegen habe ich auch, also.
Ja.
Aber das hatten wir damals auch schon ein Thema und es ist mittlerweile, es ist so offensichtlich, aber die Welt ist auch ein bisschen verrückter geworden, oder konstant, entwickelt konstant. Sich konstant in eine, da in, auf dieser Linie.
Ja.
Ja.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Gibt es bei dir noch einen Bezug zu Musik oder hat das, das kann, weiß ich gerade gar nicht, ob du das früher so hattest?
Also ich habe nie selber sozusagen vorne Musik mitgemacht. So, also ich
nie, stimmt auch nicht, glaube ich.
Ja, ja, okay.
In der Jugend gab es da einen Ausflug.
Ja, es gab da einen Ausflug. ja, und also ich glaube, darum ist mehr dieses, die Gemeinde singt, so ist das, was für mich jetzt den Unterschied macht. Und ich habe immer noch ein paar Lobpreis so Ringbücher zu Hause, die ich mir, ach, im Bachelorstudium krass, so für, ich spiele ein paar Akkorde zu Hause auf dem Klavier und singe dazu gewünscht habe. Ich habe sie irgendwie immer noch behalten. Mehrmals durchs Aussortieren durch. Ja, in dem Gedanken, dass ich vielleicht doch irgendwann wieder Lust auf manche Lieder habe oder so. Und tja. Aber soweit ist es nicht gekommen bisher.
Hast du noch Kontakt zu irgendwie christlichem Glauben, Ritualen und Kirche, ohne dass im Kopf irgendwie die Meta, also dass da irgendwie so eine Meta-Ebene abläuft? Also ich würde ja zum Beispiel sagen, ich bin nach wie vor, dass ich Predigten ohne Meta-Ebene hören kann, weil ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, wie man eine gute Predigt hält. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Theologie, deswegen kann ich das entspannt machen. Gibt es sowas noch für dich? Also weil du irgendwo in der Kirche oder im christlichen Glauben?
Das ist eine gute Frage. Also Predigten geht, glaube ich, gar nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer sozusagen die Predigtlehre im Kopf habe oder so. Aber klar habe ich natürlich zu vielen Dingen verschiedene Assoziationen und denke dann, naja, dies und das könnte man aber ein bisschen feiner sagen oder das ist aber schlimm oder so. Und ich merke auch, wenn ich mit Leuten rede, die halt auch im gleichen Haus irgendwie unterwegs sind, also auch in der theologischen Fakultät, die sind eigentlich alle verstört, ja. Also die können eigentlich alle nicht mehr in Gottesdienste gehen, ständig. Wenn jemand mal im Gottesdienst war, heißt es dann, die Predigt war schrecklich. Also evangelisch ist natürlich die Predigt sehr wichtig. Und dementsprechend hat man dann immer sehr viel Meinung dazu. Bei anderen Sachen würde ich sagen, habe ich bestimmt mehr Assoziationen vielleicht als viele Leute, die jetzt keine Theologie studiert haben. Aber muss das nicht immer so beurteilen. Die Predigt ist halt so sehr dieses Werk jetzt dieser einen Person, die da vorne steht und ist dann sehr der Beurteilung ausgesetzt, würde ich sagen. Ja, aber ich kann schon, glaube ich, einfach mal irgendwie ein Gebet sozusagen innerlich mitbeten oder so.
Okay. Schön.
Ja. Ich würde mich auch noch dafür interessieren, wie ihr damit umgeht, wenn ihr andere ChristInnen trefft. Das ist ja vielleicht auch familiär, beruflich, freundeskreismäßig bedingt oder so immer wieder mal der Fall. Was ist, wenn die zum Beispiel beten wollen? Also Klassiker eben ja vorm Essen beten hatten wir schon, das ist jetzt nicht zu Hause, macht Jan. Aber was ist, wenn eben dann zum Beispiel vorm Essen gebetet wird? Oder wenn jemand fragt, kannst du für mich beten?
Oh, diese Frage habe ich lange. Nee, also ich weiß nicht, wenn ich diese Frage jetzt mal. Das ist eine sehr lange, nicht gehörte Frage.
Also ich kann, glaube ich, starten, anzufangen, weil zu der Frage, was zu sagen, weil ich sagen müsste, ich habe tatsächlich fast, also das passiert mir fast nicht. das gibt es halt eher mal, dass ich so Gottesdienste reinstolpere, also den Konfirmationsgottesdienst meines Patensohns zum Beispiel. Oder jetzt hatte ich eine Veranstaltung, wo halt die Organisation einen christlichen Hintergrund hat. Das passiert manchmal, dass ich Organisationen habe, die einen christlichen Hintergrund haben und ich dort einen Workshop gebe oder eine Moderation mache und vorher nicht präsent habe. Ja, es steht zwar vielleicht in meinem Ablaufplan, dass da noch eine Andacht kommt vorher und ich habe das dann aber manchmal nicht präsent. Und da gibt es dann manchmal so kurze Verstörungsmomente in mir. Es gibt auch gute Momente, wo ich so denke, ach, das war jetzt schön zu hören. Und dann eben gibt es oft auch kurze Verstörungsmomente. Und wo ich, glaube ich, die größte Irritation erlebt habe, ist, ich bin ja auch Teil einer Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt, die für bestimmte Kirchenbünde. Und da haben wir neue KollegInnen dazu bekommen und ich hoffe, die hören den Podcast nicht, aber ist eigentlich auch nicht schlimm. Das heißt, die kannten uns noch nicht lang und ich sowie auch der Koordinator dieser Gruppe sind beide nicht mehr in christlichen Kontexten und wir wissen das so voneinander. Ich erzählte es dann nicht so viel und er kam da irgendwie so dazu und dann so, oh, das, und da gab es irgendwie so eine Gottesdienstgeschichte und er so, oh, ist so schön, dass ich da nicht mehr hingehe, muss ich genieße das so an den Sonntagen und so. Und ich sah so die Gesichter dieser zwei neuen KollegInnen, die über uns nichts wissen und wir haben uns auch in den Räumen eines Verbundes getroffen. Das heißt, es war alles so, das Framing war voll klar auf Gottesdienst und wir sind alle Christen und wir meinen alle das Gleiche und so. Und ich habe das dann, habe diese Verstörung in den Gesichtern gesehen, nur auch über so, und der freut sich einfach immer noch so kindlich, dass er aus dieser Kiste raus ist.
Naja.
Und bringt dann immer mal so Sprüche und die anderen in der Gruppe wissen das und wissen aber auch so, wir können da fein damit. Und das war wirklich ein lustiger Moment, weil ich dann auch so, ich habe dann auch die eine Kollegin gefragt, sagt man, müsste ich das aufklären, dass ich gar nicht so unterwegs bin und die so, nö, wenn die irritiert sind, können sie doch nachfragen. Aber ich habe schon so kurz gemerkt, so, ich gehöre gar nicht mehr zum Club, müsste man ihnen das sagen. Oh. So ein kurzes Gefühl war das, weil dann so eine Selbstverständlichkeit ist, wie über Dinge geredet wird, wie über Jesus geredet wird, wie über andere Menschen auch geredet wird, wie über Glaube geredet wird. Es ist eine ganz, ganz große Selbstverständlichkeit, wo alle gleich eingepackt werden und ich innerlich gemeint habe, nein. Nicht für mich, aber okay, lassen wir so stehen. Das war, glaube ich, so am ehesten so ein Moment. Und ansonsten finde ich interessant, dass ich so FreundInnen habe, die meinen Weg kennen und die vielleicht dann eher mal mit mir gestruggelt haben in der Zeit, wo ich so am Rausbewegen war. Und heute das Wissen, dass ich da bin und deswegen so auch mit mir sprechen. Also versteht ihr, wie ich meine? Also die selber auch einen Weg zurückgelegt haben und dann eher wieder ein Kontakt entstanden ist darüber, dass wir uns da irgendwie unseren innerlichen Positionen angenähert haben. Und das finde ich irgendwie ganz schön.
Mhm.
Genau, und ich habe halt ein bisschen das Glück, dass meine Familie auch sehr entspannt ihre Glaubenskonzepte lebt, jeder Einzelne für sich, und wir deswegen nicht wirklich viel kollidieren. So.
Ja, das klingt wirklich angenehm.
Ja. Da habe ich nicht so viel Konfrontation. Bei dir, Jan?
Ich habe relativ viel Kontakt mit Christinnen. Ich merke bei mir selber einen großen Unterschied zwischen Freikirchen, zwischen Menschen aus Freikirchen und aus anderen Kontexten. Ich hab mir eine Frage aufgeschrieben heute, und zwar habe ich mich gefragt, haben Freikirchen Distanzierungspflichten? Und zwar hatte ich nämlich so einen Moment, ich habe selten noch Kontakt mit neuen Menschen aus dem evangelikalen, wirklich evangelikalen Bereich. Sondern ich treffe zum Beispiel beim Christoval, ne, da bin ich noch nach wo mit drin und merke immer, oh, das ist wirklich, also ich möchte es nicht, ist ja positiv, deswegen, das ist wirklich eine sehr angenehme Frömmigkeit, die da gelebt wird, ein sehr angenehmes, ich sag mal, ein sehr angenehmes Konservativsein, also auch in dem Ringen um Fortschritt und um in dem Ganzen so, wo ich merke, ich fühle mich voll entspannt mit so. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, im Herbst war das, ich weiß nicht, aber zum ersten Mal so einen Moment gehabt, wo dann auf einmal Lobpreis lief und ich war so richtig so die Teenie-Band hat Lobpreis gemacht, so wirklich klassischer Freikirchen-Lobpreis. Und da habe ich so gemerkt, so, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, das schaffe ich zum Beispiel gerade nicht so mitzusingen, aber ich habe das Gefühl, es war auch nicht schlimm so. Also ich habe euch gemerkt, aber da habe ich zum Beispiel, das war dieses, wo du meinst, da steht irgendwo Andacht im Ablauf und man liest darüber weg. Und ich war so, ich kam an und war so, ah, stimmt, das passiert jetzt ja auch hier. Hui. So, und habe dann gemerkt, das hat wirklich der ganze Lobpreiszeit, das einfach gemerkt, es arbeitet. Es arbeitet in mir und ich weiß noch nicht so richtig wohin, ich weiß noch nicht was, aber ich muss erstmal sortieren. So. Und das war so der eine Moment. Und dann merke ich so, ich treffe dann ab und zu muss jetzt aufpassen, dass ich nicht speziell, weil es so selten vorkommt, dass ich hoffe, die Personen können es nicht nachvollziehen, weil sie aus irgendwo diesen Podcast hören, treffe ich Menschen, die sich sehr klar als aus dem evangelikalen Kontext outen, durch schon Merkmale, äußerliche. Und ich dann merke so, ich habe mittlerweile einen Misstrauensvorschuss. Also ich habe das Gefühl, bei bestimmten Themen, ich bin mittlerweile, dass ich denke, ey, das ist so verbrannt quasi für mich, dass ich das quasi mir rausnehme, zu sagen, ich vermute, dass die Person bestimmte Positionen hat, bestimmte Denkweisen zu bestimmten Menschen auch, dass ich mir rausnehme, zu sagen, ich darf das erstmal annehmen, dass ich jetzt gewisse Schutzmechanismen vornehmen muss, auch für andere Menschen im Umfeld und so. Das hat auch schon zu Irritationen geführt, wenn ich das dann ausgesprochen habe, irgendwo gesagt habe, so, ey, ne, da ist Person XY aufgetaucht. Da gibt's aber auch Person YZ. Ich würde gerne darüber nachdenken, quasi müssen wir quasi Person YYZ quasi jetzt hier anfangen, quasi schon mal ab in Schutz zu nehmen, oder müssen wir uns darüber Gedanken machen? Weil ich quasi, und da haben andere Leute sehr allergisch drauf reagiert, von wegen, wie ich das jetzt irgendwie hier, ne, sozusagen Menschen in so einen Generalverdacht stellen könnte, irgendwelche bestimmte Positionen zu vertreten, zum Beispiel queerfeindliche Positionen. Und ich denke so, ja, weiß ich nicht, ob das ist, ja, ist vielleicht blöd für die Person, ich möchte das nicht der einzelne Person, aber wie sagt man, nicht alle Freikirchler, aber immer Freikirchler.
Nee, aber, auch ja, leider nein, nicht, nein, aber okay.
Aber ich habe gemerkt, so, oh, ist
bin
tatsächlich.
Das nur wer.
Aber es ist so dieses so, aber ich gemerkt habe, so, oh, da bin ich tatsächlich mittlerweile, ich habe da so, na wieder, dann kam mir dieses so, gibt es da wirklich mittlerweile so eine Distanzierungspflicht? So, ich mir denke so, naja, aber das war so ein, das ist sowas, was ich mittlerweile merke, so. Resoniert das mit euch, dieser Gedanke?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auch schon andersrum erlebt, dass Leute dann so davon ausgegangen sind, dass wir uns alle zum Beispiel mit queerfeindlichen Positionen oder so einig sind. Jetzt auch, was ich hatte in letzter Zeit wieder so über den Arbeit
ja,
so
wo
den Kontext
es auch so eine
hatte.
Selbstverständlichkeit sozusagen ist, dass man das gar nicht in Frage stellt, sondern automatisch, ja, verstehe. Auch krass.
Ja. Und wie reagierst du dann, wenn das aber so ist? Sagst du dann, nee, ich nicht? Oder sagst das, denkst du dann so, naja, lass die, boah, in meinem Kopf war das jetzt alte weißen Männer, aber wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt ihre Position halt haben? Oder wie reagierst du da?
In dem Fall habe ich das nicht so thematisiert. Ich hatte das Gefühl, dass die Person dann auch schon gemerkt hat, dass nicht alle in der Runde so ganz sicher waren.
Mit der Aussage.
Genau. Und dachte dann, naja, das ist jetzt nicht das Thema gerade. Also ich habe dann das Thema auch nicht da aufgeworfen.
Ja.
Ja, so bin ich damit umgegangen.
Aber das macht nochmal einen Bogen bei mir auf. Wir hatten ja vorhin am Anfang die Frage, ob wir uns noch als Christen verstehen. Und dann hattest du erzählt über so Freikirche und sowas. Und dann habe ich gedacht, vielleicht müsste ich auch tatsächlich sagen, ich bin auf jeden Fall keine freikirchliche Christin mehr. Das wirklich gar nicht mehr. Und vielleicht gibt's aber noch irgendwie so Tendenzen in diesen anderen Christen-Auswüchsen, die es so gibt, wo ich mich dann schon nochmal irgendwie andocken kann oder verbunden fühle. Das fand ich nochmal ganz spannend. Aber ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall bei mir auch eine Allergie, würde ich sagen, oder so eine leichte allergische Reaktion, wenn Menschen in sehr klassischer, freikirchlicher Sprechweise unterwegs sind. Also das ist, glaube ich, bei mir sowas, was das so anschiebt.
Ja.
Wo ich dann ganz schnell ja, versuche eine Distanz zu finden und Schwierigkeiten. Also kennt ihr diese christlichen Plattitüden, die dann so kommen und wo ich so merke, nee, da bin ich raus.
Ja.
Ich sehe, das wurde ich aufs Herz gelegt, dass du
dann
raus bist.
Ja, genau, sowas. Oder, nee, da können wir auch Gott vertrauen, das wird der schon machen.
Ich habe tatsächlich nach wie vor so alle, wenn ich sowas habe und manchmal mit Sachen in Kontakt komme, habe ich wirklich eine körperliche Reaktion, also wirklich so Gänsehautmomente im negativen Sinne. Also wirklich
schwitzige
so, dass,
Hände.
Ja, dass ich wirklich denke, so ich merke, so, ich bin im Umfeld, ich weiß gar nicht mehr, wo das Beispiel, aber es kommt ab und zu mal vor, dass ich in irgendeinem Umfeld bin und merke so, oh, da wird mir richtig ein bisschen schlecht, wenn ich das jetzt so hier ausspreche oder sehe oder merke, dass ich merke so, boah, krass, so wie. Ich finde übrigens gerade, weil ich gedacht habe, ich möchte die Freikirche, die Landeskirche noch gar nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Also auch da gibt es natürlich genug im konservativen Umfeld, also ne, es sind Menschen, das heißt, da gibt es auch genug zum Beispiel Themen wie Queerfeindlichkeit oder einen sehr unreflektierten Umgang mit dem Thema oder sowas. Ich merke, dass das aber ehrlicher ist. Das klingt jetzt erstmal sehr negativer zu sagen, oh, die sind ehrlich queerfeindlich. ich merke, dass wirklich dieses Grund, Gefühl von, ich war halt in diesem Club der Freikirchen und ich weiß, dass da halt ganz viel unausgesprochen ist. Und ich habe, das kriege ich nicht weg, weil ich habe das Gefühl, die Menschen, denen ich vertraue, wo ich das Gefühl habe, die sagen mir, was sie meinen, ich weiß wirklich, was dahinter steht, die sind halt, das sind die Leute meistens, die halt irgendwann angefangen haben, da rauszugehen aus dem Kosmos. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Menschen begegne, ich habe dieses Grundmisstrauen, dieses, ich weiß nicht so genau, ob du mir sagst, was du wirklich willst, oder ich weiß nicht, ob das Gefühl dahinter nicht am Ende, ne, so gerade wenn es um Thema Mission und so geht, was ist deine eigentliche...
Was
so,
willst du wirklich von mir?
Was willst du wirklich von mir? Was willst du auch wirklich mit dem, was du tust und so? Ich komme aus diesem Grundmisstrauen nicht mehr raus. Weil es, also das ist ja eine Verschwörungstheorie. Du kannst es nicht, du kannst das Gegenteil nicht beweisen.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch aus Erfahrung gewachsen. Ja. Das ist einfach so.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch gedacht, irgendwie so, mein Glaube ist jetzt insgesamt eigentlich ganz normal, wo du das eben auch sagst, Hannah, mit dem, ja, vielleicht passen andere Formen des Christentums ein bisschen besser für mich. Und ich dachte, ja, eigentlich so, wie ich jetzt glaube, mit dieser Intensität, wie oft ich irgendwo in Gottesdienst gehe, ne, das hatten wir auch bei dir vorhin, Jan, oder wie oft ich an Gott denke oder sowas im Alltag, ja. Vielleicht bin ich einfach eine normale Christin geworden.
Ja. Meinst du mit normal sowas wie gesund oder durchschnittlich? Was oder irgendwas ganz anderes?
Ich meine sowas wie Mehrheit vielleicht, so anteilige Mehrheit.
Ja. Wie die mehrheitlichen Christen so unterwegs sind. Mhm.
Ja,
schön. Ich finde das eigentlich schön, weil ich schon manchmal noch schade finde, so auf diese Ressource irgendwie gar nicht mehr zurückgreifen zu können. Mhm. Also so, ich habe bei mir noch die Frage drin, und vielleicht passt die auch gerade gut, worin findet ihr euren Halt? Weil ich schon immer noch heute sagen würde, dass ich den ganz viel in diesem Glauben gefunden habe und darin, dass es irgendwie diesen Gott gibt, der das alles irgendwie hält und keine Ahnung so. Und sogar, also ich habe so Momente, wenn es irgendwie alles ganz schwierig ist und ich als Mensch keine Antwort mehr habe oder auch das Gefühl habe, Menschen haben keine Antwort mehr, dann gibt es bei mir so einen Impuls von, oh, ich wünschte, ich würde an einen Gott glauben, zu dem ich jetzt beten kann. Mhm. Und verrückterweise auch, wenn ich ganz doll dankbar bin, dann gibt es auch manchmal plötzlich so einen Moment von, oh, ich würde das jetzt gern jemandem sagen, wie geil du das hier gemacht hast. Und dann denke ich, ach so, aber ist gar niemand da. So, okay. Genau, und das wäre, und das hat mich, also ich weiß schon, dass es war wirklich ein langer Weg jetzt für mich, irgendwie zu merken, ich kriege eine Stabilität in mein Leben und ich fühle mich nicht wie so ein Boot, was so wild auf einem Meer hin und her geworfen wird, weil es irgendwie keinen Steuermann mehr hat sozusagen, sondern habe das Gefühl, ah ja, okay, ich kann das auch alleine schippern durch mein Leben. Aber diese Haltkomponente, die finde ich schon sehr, dass die fehlt, wenn man eben nicht mehr so einen Glauben hat. Jetzt sagt ihr beide, dass ihr den ja noch habt. Von dem her, wie geht's euch da? Findet ihr das immer noch im Glauben oder hat sich das irgendwie verbreitert, das Feld für euch? Oder spielt es für euch schon, hat es noch nie für euch so eine Rolle gespielt?
Also ich habe auf jeden Fall viel weniger Halt als früher in dieser Hinsicht. Ich glaube, ich finde wirklich Halt in den Menschen um mich rum. Würde ich wirklich sagen, ja. Also diese ganzen großen Fragen, Leben nach dem Tod und so weiter, eigentlich bin ich da nicht sonderlich gläubig.
Ja, genau. Und
glaubst
die machen
du nicht
ja
an ein
diesen,
Leben nach dem Tod?
Die machen diese, du sagst das mit so einem Grinsen im Gesicht.
Ich finde das nicht spannend. Ich finde das jetzt wirklich spannend, was Pauline antwortet.
Eigentlich nicht, nee.
Ah.
Eigentlich nicht.
Glaubst du?
Ja. Ich bin dann noch voll mit, wie hieß er?
Rob Bell?
Rob Bell. Ich bin da noch voll bei Rob Bell. Das haben wir zur damals, haben wir glaube ich im auch in einem Hauskreis. Irgendwo habe ich mal dieses Buch tatsächlich dann gelesen. Mhm. Und ich fand das eine voll schöne Erklärung, die der da gebracht hat von quasi, es gibt eine Entscheidung zwischen Himmel und Hölle, aber quasi niemand hört jemals auf, diese Möglichkeit zu haben, sich für den Himmel zu entscheiden. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne Theologie, mit der kann ich sehr gut leben. Und ich glaube, ich brauche den Glauben tatsächlich auch als Hoffnung, dass alles gut wird.
Ja.
Also das habe ich jetzt bei diesem, jetzt eben wirklich letztens, als es um dieses Thema Nächstenliebe auch ging, habe ich gemerkt, so, weil das war so ein bisschen so diese Frage von, es ging um einen Verein und es ging um die Frage, so da haben wir mal so eine Christ, die haben wir so aus einem sehr christlichen Hintergrund gegründet und der entwickelt sich jetzt also irgendwie gar nicht mehr so die Mehrheit der Leute so krass christlich und auch gerade die Leute, denen damals sehr wichtig war, dass das eine sehr christliche Vision sozusagen hat, die sind gar nicht mehr dabei. Und dann war so dieses, ja, was machen wir jetzt damit so? Und dann war dieser Versuch nach eben Inhalte so, was bewegt uns denn? Was motiviert uns denn jetzt irgendwie so die Leute, die jetzt da waren? Und merken ja, mit den Leuten, die da sind, wir finden nicht so richtig tolle neue Begriffe, weil es auch einfach, der Inhalt ist halt einfach so, also dieses Vertrauen darauf, dass der so ganz viel Vertrauensgedanken, die kommen dann doch irgendwo bei sowas Metaphysischem an. Mhm. Also warum vertrauen wir darauf, dass Menschen, dass alle Menschen eine positive, dass das Leben aller Menschen eine positive Wendung nehmen kann? Und dann zu merken, so, na, das landet irgendwo, das landet zumindest nicht bei einer, bei einer soziologischen Theorie, das landet auch nicht bei, keine Ahnung, Erfahrungswerten, das landet schon bei was Metaphysischem. Und da kann dann jeder Gott nennen oder was auch immer so, aber das ist so, und genau, und dieses, das am Ende wird alles gut. Mhm. Ohne finde ich, glaube ich, also wird immer schwieriger, ne? Ohne,
ja,
also
ist das, es, kann ich tatsächlich so sagen, ist schwierig.
Ja, und dann merke ich immer so, oh, da bin ich, glaube ich, angenehm stumpf und dann genug dann doch irgendwo noch, dass ich sagen kann, so, ja, finde ich, nehme ich.
Ist eine Ressource.
Ja, genau.
Jetzt meinte ich, genau das meinte ich halt. Total. Wenn man nicht mehr auf diese Ressource zurückgreifen kann, ist schon auch schwer. Mhm.
Ja.
Ja. Aber ich finde den Gedanken schön und ich glaube, der ist bei mir schon auch, das in Menschen um mich drumherum also mehr Halt zu finden oder eben auch in sich selbst. Das finde ich, was auch sehr schön ist. Also wo ich so sagen würde, ich glaube, nur das Verlieren dieses Glaubens hat mich dazu gezwungen, da viel mehr zu mir anzukommen. Nicht im Sinne von Egoismus oder so, sondern ich glaube gar nicht. Vielleicht sogar eher relativ demütig, weil man viel realistischer auf sich selber guckt als vorher. Also vorher hatte man ja wie so einen Gott in der Hinterhand, der einen noch viel größer machen konnte. Und jetzt bin ich mir so klar, so, nee, ich bin halt jetzt nur ich. Und manche Dinge können sich verändern und manches kann sich irgendwie nicht mehr verändern. Aber ich bin die Ressource irgendwo aus, also wo die Stabilität auch herkommt. Und klar, natürlich irgendwie aus den Menschen, die mich umgeben. Aber dazu gehört dann auch wiederum, ich in diese Verbindung zu gehen und das auch zu leben und zu pflegen und diese Sachen. Aber vielleicht ist es auch das, was mich dann so ganz doll dankbar macht, auch für Sachen, weil ich so darauf angewiesen bin, dass es diese Dinge gibt oder dass es einen Frühling gibt. Also momentan geht mir das auch so. Ich bin so dankbar, dass Bäume blühen und dass ich das sehen kann und das riechen kann und so, weil es vielleicht weniger geworden ist. Also worin ich einen Halt finde oder worauf ich irgendwie vertrauen kann.
Ich habe bei diesem Gedanken, dass man betet, wenn man es einem, wenn so richtig, wenn man denkt, so, oh, jetzt weiß ich auch nicht weiter, dass man dann irgendwie doch so ein Stoßgebet sendet, das kann ich total nachvollziehen.
Nee, mache ich nicht, aber ich wünschte, ich könnte.
Ah,
ich mache es tatsächlich nicht.
Ich habe verstanden, dass dann tatsächlich das noch irgendwie gibt. So ein
und ich finde es ganz spannend im Übrigen, weil für mich gibt es wirklich auf gar kein, nein, es gibt für mich niemals nada,
das heißt,
kein Leben
nicht,
nach dem
es
Tod.
Es fühlt sich nicht nur nicht schlecht an, sondern es gibt quasi, es gibt gar kein, also du hast nicht mal, das geht nicht, ob du so ein schlechtes Gefühl hast, wenn du das beten würdest, sondern es ist so ein, ich würde gerne beten können, aber das
aber
ist.
Aber es macht ja jetzt keinen Sinn.
Okay.
Warum?
Auch vom Herzen her, nicht nur vom Kopf her.
Nee.
Krass.
Macht keinen Sinn. Und ich frage mich gerade tatsächlich, ob das mit dem Punkt zusammenhängt, an dem für mich klar war, es gibt für mich kein Leben nach dem Tod, sondern das, was ich hier habe. Das ist alles. Das ist wertvoll, das ist gut, aber das ist alles. Und ich bin damit ganz, ganz fein. Also ich glaube, für mich wäre es gerade schlimmer, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe, weil dann müsste ich mich jetzt damit auch noch auseinandersetzen. Also was das jetzt wieder hier, oh Gott, meine Güte. Genau, aber ich glaube, da bin ich auch, ich glaube, das habe ich auch hier im Podcast schon mal erzählt, ich glaube, da hat sich meine Position wirklich gar nicht so sehr verändert, als irgendwie für mich zu sagen, ich glaube, dass das, was wir hier leben, nicht das Richtige ist. Mhm. Also dieses so getrennt als einen Bestandteil von Teilen zu sein, der nicht vereint ist mit anderen Teilen, da glaube ich, dass das eigentlich was wie ein Experiment ist. Menschen sind aus meiner Sicht ein Experiment. Und nach dem Tod geht das wieder in das über, wie es eigentlich ist.
Ah.
So, und damit bin ich sehr fein.
Also es gibt doch was nach dem Tod.
Ja, aber nicht mehr mich als Person.
Ach so,
es gibt
aber
mich
das
nicht
ich auch
als
nicht.
Individuum, es gibt mich nicht mit meinem Bewusstsein, sondern ich gehe einfach über in alles andere.
Ja, das habe ich auch nicht. Aber ich habe nicht jetzt dieses Gefühl von so, danach ist nur noch Asche und Asche
aber
zu Asche,
ich bin
Staub
nicht
zu
mehr
Staub.
Da.
Ja, das glaube ich.
Ich bin wirklich gar nicht. Also, es flick, ist die Lampe aus.
Ich denke auch immer,
ich
dass, ich denke,
das
den Tod auch als
beruhigend.
Erlösung. Der Tod als Erlösung von dem, den kann ich total.
Ja,
Gedanken,
ja,
so
genau. Ja, wahrscheinlich ist es auch das. Es ist so eine Erlösung auch von diesem Leben und von dem, was vielleicht auch anstrengend ist oder was einem auch Mühe macht, aber nicht in so einer Verzweiflung, sondern in
ja,
so,
genau.
Ach ja, schön, dann gehe ich einfach wieder nach Hause.
Das Leben ist, so. Genau, es ist schön, das Leben ist auch sehr anstrengend.
Ja.
Und es ist auch sehr traurig, wenn das Leben dann vorbei ist, aber es ist auch okay.
Ja.
Wenn man wirklich, ich glaube, also diese Gewissheit quasi, ich weiß nicht, also es ist sehr, sehr fatalistisch so, aber manchmal denke ich, ist glaube ich auch ein erlösender Gedanke zu wissen, man ist nicht für immer, für alle Zeiten, für das verantwortlich
und
man muss jetzt nicht
das
irgendwie, sondern.
Auf jeden Fall auch, ja, auf jeden Fall.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Ach, sieht da, auf dem Weg hierher habe ich überlegt, ob ich die Frage stelle, nachdem, ob ihr ein Leben nach dem Tod glaubt. Und habe ich gedacht, ja, das ist zu groß. Das können wir jetzt nicht auch noch anfangen. Aber
nee, ist gute Frage.
Ja, die, weil ich finde, an der macht sich so viel fest, wenn man die fragt. Mhm. Ja.
Ich habe aber auch nicht mehr, wenn ich so ein Stoßgebet mache, nicht mehr das Gefühl von, na Jan, jetzt kommst du an hier, ne? Jetzt kommst du angeschissen. Nie interessiert.
Nie interessiert für mich. Nie in Gottesdienst gegangen.
Nie meldest du dich. Und dann immer schön hier einmal, wenn es schlecht läuft, dann sagst du jetzt, Gott, jetzt wäre es aber cool, wenn du einschreiten würdest. Da hab ich null schlechtes Gewissen mehr. Ich denke so, ist okay.
Ja.
Das ist auch nicht zu früher.
Ist auch gut. Ja. Nur das Beste mitgenommen, ha?
Ja.
Ja, voll gut.
Und ich glaube, Gott ist da völlig auch entspannt mit. Da nicht. Also ich glaube, da bin ich bin erstaunlich gut, mit meinem Gott so zu machen, wie ich ihn gern hätte.
Ja. Vielleicht hatte Feuerbach am Ende doch recht. Das ist alles eine Projektion.
Oh, also so, wir projizieren mit unseren Wünschen
dann ein. Ja, glaube ich total.
Also, ja, das glaube ich auch.
Ja.
Ja.
Und soziale Prägung.
Und die Frage ist, macht es Unterschied? Ich würde sagen, um das sozusagen mit der Osterpredigt zu sehen, ich glaube, das ist jetzt, also... Ich habe da nicht mehr das Gefühl, dass das schlimm ist. Also das wäre früher die Hölle, also früher wirklich die Hölle gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich auf jeden Fall, wenn ich zugegeben hätte, quasi, ich mache mir meinen Gott, wie er mir gefällt. Und ich glaube, ja, das ist doch.
Aber ganz ehrlich, ich finde das ja wirklich jetzt so ein kleines bisschen ein Erwachsenwerden, oder? Also so einen Abstand zu sich selber zu kriegen und zu sagen, also ich kann mir eingestehen, dass dieses Gottesbild, was ich habe, irgendwie auch Projektion ist und ganz viel mit mir zu tun hat. Mhm. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
Boah, also ich würde sagen,
ja, das ist vielleicht gemein, so oder? Menschen, gegenüber die Menschen, so anders die ist. Deutlich älter sind als ich und das nicht machen.
Ja.
Weil ich finde, man kann ja auch wirklich sehr, sehr intensiv glauben und sich trotzdem dessen bewusst sein.
Das ist ein bisschen nur die zweite Naivität.
Ja,
ne?
Genau. Ja, ich denk auch. In der, glaube ich, geht sowas. Ich weiß, dass ich mal in irgendeinem Podcast den Satz gesagt habe, ich habe mit Gott nichts mehr zu tun und Gott weiß ganz gut, dass das Beste ist, was ich machen kann. Nichts mehr mit ihm zu tun zu haben. Und ich mag das eigentlich, weil das ist ja so einem Kreis drehen, ne? Also so oder ich, genau. Und gleichzeitig ist das für mich so ein Beispiel dafür. Zu wissen halt, ja, natürlich ist halt dieser Gott irgendwie auch eine Projektion und auch in dem, dass es ihn nicht mehr gibt, ist es eine Projektion.
Beziehungsweise eine Position, die ich sehr im Kopf mit Hossa-Talk verbinde. Aber ich habe sehr wenig Hossa-Talk oder fast gar keinen, glaube ich, in den letzten 10 Jahren gehört. Aber irgendwie verbinde ich das mit, die sind irgendwann auch beide an dem Punkt so grob bei so einer Richtung angekommen. Ja. Aber
du hörst sie gar nicht mehr?
Nee, wirklich auch schon damals, ja, während wir unser Podcast gemacht haben.
Hört ihr christliche Podcasts?
Nee.
Ach, keiner.
Jetzt aber christlich. Jetzt wäre die Frage, was wäre denn ein christlicher Podcast für dich? Sind das diese evangelikalen, ex-evangelikalen Aussteiger-Podcasts? Oder was ist ein christlicher Podcast? Weil wahrscheinlich hat Pauline eine Menge Podcasts aus der Orthodoxie oder so, die sehr wenig mit Ex-Evangelikalen zu tun haben, oder?
Ja, in die Orthodoxie habe ich mich da nicht gewagt. Also würde es bestimmt auch sehr schöne Sachen geben, die ich einfach nicht kenne. Aber mir ist aufgefallen, dass ich gelogen habe, weil ich höre eigentlich, Deutschlandfunk-App ist jetzt so seit einem Jahr meine neue Freundin geworden und da höre ich tatsächlich öfter mal Morgenandachten, so morgens als erstes. Das ist so ein Versuch von irgendwas
und
Religiösem am Morgen.
Und hier christliche Rituale und
Genau, das ist so ein Versuch. Ja.
Schön.
Und was ist die Motivation? Wie viel hast du das Gefühl, ich sollte das hören oder wie viel...
Ich soll gar nicht tatsächlich.
Ach,
so also da bin
eher
ich
eine Ressource, die dir gut tut.
Ja,
und
schön.
Ich probiere diese Ressource zu erzeugen.
Ja.
Cool.
Schön.